Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wandelt sich der Bundesverfassungsschutz zu einer politisch geführten Zensurbehörde? Darüber spreche ich heute mit dem Vorsitzenden des Innenausschusses, Jan-Philipp Tatzen. Das Video hatte leider im ersten Teil Probleme. Wir hatten Kameraprobleme. Deswegen ist der erste Teil des Videos suboptimal. Man sieht uns und hört uns nicht so gut bei meiner Kamera. Im zweiten Teil des Videos dann aber wieder in gewohnt guter Qualität. Viel Spaß jetzt mit dem Interview. Los geht's. Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mit Jan-Philipp Tatzen. Herr Tatzen, ich grüße Sie.
Herr Hopf, ich grüße Sie. Hallo.
Herr Tatzen, wir haben heute spannende Themen. Spannend vor allem auch, weil sich in den letzten Tagen einiges getan hat bei uns im Lande. Ich möchte Sie aber mal ganz kurz vorstellen. Herr Tatzen, Sie sind 36 Jahre alt, seit 2015 Mitglied der AfD und seit 2021 Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Dort erfüllen Sie die Funktion des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion. Außerdem sind Sie stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses und Sprecher der Fraktion für Europa- und Migrationspolitik. Meine erste Frage an Sie, Verfassungsschutz. Es ist definitiv ein Thema und auch ein Wort, eine Behörde, die immer mehr auch in den Mittelpunkt des Bürgertums rückt. Ich denke, das kann man so sagen. Nicht unbedingt, dass die Leute alle selbst betroffen sind, aber man hört es öfters. Man merkt, die spielen scheinbar eine immer größere Rolle. Die beobachten auch sehr viele Leute und die sollen, angeführt durch die aktuelle Ampelregierung, auch einige Leute mit einem immer breiteren Anwendungsfeld beobachten. Was ist denn Ihre bisherige Erfahrung mit dem Verfassungsschutz?
Ja, Herr Haupt, erstmal vielen Dank für die Einladung hier und die Möglichkeit, auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich darf kurz, bevor ich die Frage beantworte, sagen, ich finde es gut, dass man auch als freier Mediengestalter, wie Sie es sind, versucht, möglichst breit den Diskurs zu unterstützen und auch die Themen anzufassen, die Menschen bewegen. Und Sie haben es selber gerade gesagt, Verfassungsschutz, ein Begriff, der doch immer stärker ins Bewusstsein der Menschen kommt und dort auch irgendwie immer häufiger in den Kontext zu einigen Fragen gesetzt wird. Die Erfahrungen, die wir als AfD mit dem Verfassungsschutz gemacht haben, sind natürlich gerade im breiten medialen Interesse immer stärker gesetzt. Und der Verfassungsschutz wird ja gerade von den etablierten Medien, von den Mainstream-Medien, würden manche sagen, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, doch sehr stark als eine Instanz gefasst, als eine Instanz verstanden, die doch noch eine gewisse Autorität besitzen soll, obwohl sie, und das wäre jetzt meine eingangs schon formulierte These, vielleicht doch von immer mehr Bürgern auch mit einem kritischen Blick bewertet wird.
Was sind denn eigentlich die Aufgaben des Verfassungsschutzes?
Ja, wenn man das kurz historisch vielleicht nochmal sich vergegenwärtigen möchte, was der Verfassungsschutz eigentlich ist. Der Verfassungsschutz selber war ja in Reaktion auf das Scheitern der Weimarer Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg in Reaktion auch auf den nationalsozialistischen Totalitarismus von den Alliierten 1950 gegründet worden. Er ist eine Institution, die sowohl auf Bundesebene als Bundesverfassungsschutz als auch in sämtlichen Bundesländern auf Landesebene existiert. In fast allen Fällen ist er den Ministerien untergliedert, ist also Teil des Regierungsapparats. Und seine eigentliche Aufgabe ist es, als Nachrichtendienst, als ein Geheimdienst zu funktionieren. Ja, damit ist er international im europäischen westlichen Vergleich ziemlich einzigartig. Und seine konkrete Aufgabe, wenn man das vielleicht auch kurz nochmal vergegenwärtigt, ist, dass man Organisationen so beobachten soll, dass man schaut, inwieweit sie die Verfassungsfundamente unseres Staates, unserer Gesellschaft angreifen. Ja, ganz konkret gemeint damit ist diese doch hier und da auch bekannte freiheitlich-demokratische Grundordnung. Was ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Das sind die Parteien, das ist das Mehrparteiensystem, das ist die Chancengleichheit der politischen Parteien, ein wichtiger Punkt für mich als AfD-Vertreter natürlich auch. Das ist aber auch die Volkssouveränität und die Gewaltenteilung. Und hier hat der Verfassungsschutz natürlich erst einmal einen gesetzlichen Auftrag. Und den soll er dadurch umsetzen, dass er Informationen über Bestrebungen gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung sammelt. Zwei, drei Sätze vielleicht noch ergänzend dazu, um auch ein bisschen zur Problematik vielleicht zu führen. Der Verfassungsschutz ist da, wenn er das tut, in einer schon auch sehr schwierigen Situation gefangen, weil er sich auf einer heiklen Grenzlinie, nenne ich es mal, bewegt. Ja? Wenn er Organisationen beobachtet und diese als Verdacht vielleicht auch erst einmal nur als extremistisch einordnet, dann aber jemanden öffentlich benennt, und das ist ja auch ganz klar eine Aufgabe, die der Verfassungsschutz erfüllt, jemanden öffentlich brandmarkt als Extremist, diesen aber vielleicht gar nicht darüber zu überführen kann, wirklich verfassungsfeindlich aufzutreten, dann schützt er nicht mehr die Verfassung, sondern dann schadet er der Verfassung. Und dann führt er auch dazu, dass man der Demokratie Schaden zufügt und nicht mehr genuin auftritt als das, was man vielleicht einmal ursprünglich im guten Sinne gedacht hat. Und genau hier kommen wir zu der Frage, inwieweit dieser Verfassungsschutz heutzutage mittlerweile auch von der Regierung und von gewissen politischen Kräften dafür instrumentalisiert und missbraucht wird, seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr zu erfüllen und die Bürger in ihrem freien Meinungsdenken und in ihrer Diskurshoheit letztlich auch anzugreifen.
Ich meine, jetzt mal kritisch nachgefragt, ganz simpel, der Verfassungsschutz soll die Verfassung schützen. Somit, wenn der Verfassungsschutz gegen jemanden vorgeht, dann logikverständnis halber sind das Leute oder Organisationen, die gegen die deutsche Verfassung sind. So würde ich das dann verbinden. Und da die AfD ja oftmals genannt wird als Beobachtungsfall oder teilweise schon als rechtsextremistisch, da auch mal eine weitere Nachfrage, reines Verständnis halber. Ich dachte immer, dass der Extremismus in seiner wörtlichen Bedeutung bedeutet, dass das Leute sind, die auch mit Gewalt ihre Ziele durchsetzen wollen, also quasi in Richtung von Terrorismus schon, wenn man also planen würde als Organisation, man will Anschläge verüben, damit man die Macht in einem Land bekommt, vielleicht einen Coup schafft, eine andere Form der Politik zu stürzen oder so, dann hätte ich gedacht, das sind jetzt Extremisten, egal ob links oder rechts. Ist es denn so, dass der AfD bisher irgendwie Beweise geliefern konnte, dass die versuchen, die Regierung zu stürzen und dabei Gewalt anzuwenden?
Also das Letzteres kann ich natürlich nur vehement zurückweisen und bestreite ich auch mit reinstem Gewissen, dass wir auch nur ansatzweise als Partei entsprechende Ziele verfolgen würden. Wenn man sich nochmal ganz kurz überlegt, inwieweit der Verfassungsschutz selber nur gegen wirklich gewaltorientierte Extremisten vorgehen soll oder nicht, dann würde ich das rein rechtlich betrachtet doch noch etwas anders darstellen. Ich würde sagen, der Verfassungsschutz hat schon auch die Aufgabe, Organisationen zu beobachten, die, sag ich mal, legal, ohne Gewalt, versuchen, an die Macht zu gelangen und dann über einen anderen Weg quasi die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Aber genau da kommen wir dann ja auch zur Frage der AfD und zur Frage des Details. Man muss uns dann schon auch elementar, meiner Meinung nach, und auch ganz klar überführt, dann beweisen, dass wir auch nur irgendwie solche Bestrebungen hätten. Und das ist ja genau das Problem, was immer mehr Staatsrechtler, renommierte Leute auch sagen und sehen, dass es halt häufig dazu kommt, dass unzutreffende Bewertungen von Meinungsäußerungen innerhalb dieses Verfassungsschutzes vorgenommen werden und diese halt viel zu wenig vor allem auch diskutiert werden. Ich darf nur einen Satz ergänzen. Es gibt eine parlamentarische Kontrollkommission im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, wo man eigentlich die Kontrolle über den Verfassungsschutz ausüben soll. Dort soll man ja ganz genau hinschauen, was der Verfassungsschutz macht, was er als problematisch erkennt und inwieweit das auch zutreffend ist. Dort werden wir aber systematisch von den etablierten Parteien, man könnte sagen Altparteien, herausgehalten und man fürchtet geradezu, den politischen Diskurs mit uns darüber zu führen, inwieweit wir denn jetzt wirklich problematische Dinge vorhaben, tun oder äußern. Und genau das ist meiner Meinung nach ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür, wie diese Gratwanderung immer stärker in die falsche Richtung kippt.
Also, wenn ich das richtig verstehe, wenn es darum geht, wirklich zu benennen, was im Detail denn der Vorwurf ist, dann wird diese Diskussion so nicht geführt. Ist das so korrekt?
Ich kann jetzt aus meiner konkreten Erfahrung als Landtagsabgeordneter Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Diese Diskussion wird wie der Teufel das Weihwasser vermieden. Ja? Da wird immer gesagt, das ist geheim, das dürfen wir nicht, ne? Da arbeiten wir diskret dem Bundesamt zu und so weiter, hier und da hätten wir vielleicht ein paar Anhaltspunkte, aber einmal wirklich ganz konkret mit uns offen darüber zu diskutieren, das wird vermieden, das wird nicht gewollt, da wird dann einfach nur mit irgendwelchen Parolen und Phrasen gekommen, dass da irgendwas rechtsextremistisch sei. Und das werfe ich den anderen Parteien, aber das werfe ich auch der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland ganz explizit vor, dass man mit uns einmal ganz offen diesen Diskurs führen muss. Das Urteil in Münster, was ja jetzt jüngst zu sehen war, hat ja auch nochmal verdeutlicht, dass es keine wirkliche absolute Auseinandersetzung über sämtliche Anhaltspunkte gab, sondern dass man nur stichprobenartig hier und da mal ein bisschen geschaut hat und dass man auch zum Teil durchaus Verfassungsschutzkritik zurückgewiesen hat. Und das, meine ich, ist entscheidend. Wir müssen uns diese Punkte genau angucken als Partei, aber auch als Verfassungsschutz. Und dann müssen wir dazu übergehen, zu sehen, was ist hier demokratiegefährdend und was ist hier ganz legitime Meinungsäußerung im Sinne einer echten demokratischen Auseinandersetzung.
Herr Tatzen, Sie haben neulich davon berichtet, dass in Ihrer Heimat Schwerin immer wieder Bürger auf Sie zukommen und darüber klagen, dass es mit der Meinungsfreiheit in Deutschland heute schlimmer sei als damals in der DDR. Und da muss man, denke ich, auch betonen, wenn Leute darüber reden können, weil sie noch eine Diktatur kennen aus ihrer Vergangenheit, dann sind es eben die Bürger aus dem Osten. Und bevor Sie jetzt dazu Stellung nehmen, da könnte man jetzt sagen, ja gut, der Mann von der AfD, der erzählt da wieder Geschichten. Ich möchte aber mal hier ein persönliches Statement auch geben. Ich komme nicht aus der DDR, aber wir haben sehr viele Kunden. Wir haben einen riesigen Kundenstamm, über 20.000 Kunden im deutschsprachigen Raum. Und ich komme natürlich auch immer wieder mit Menschen in Verbindung, die noch die ehemalige DDR erlebt haben. Und ich habe das selbst schon dutzende Male gehört, die sagen, wir haben ein inneres Gespür davon, wenn etwas totalitär wird. Das merken wir ganz anders als die Wessis. Und immer wieder sagen sie, wir laufen voll in eine Richtung rein und das ist beängstigend für diese Leute. Also jetzt habe ich Ihnen das vielleicht schon vorne weggenommen. Ich wollte Sie aber da nicht so alleine stehen lassen, weil man Ihnen da vielleicht vorwirft, ja gut, aufgrund seiner Parteizugehörigkeit. Ich will damit nur sagen, ich habe das selbst schon viele Male gehört.
Also ich kann das ergänzen. Ich bin jetzt seit fast drei Jahren bin ich Landtagsabgeordneter. Und ich würde das nicht nur auf Schwerin als Landeshauptstadt in unserem Bundesland beziehen, sondern ich würde es auch vielleicht sogar noch stärker sehen im ländlichen Raum, in den kleinen Städten. Da, wo ich meinen Wahlkreis habe, da, wo ich mein Wahlkreisbüro habe, da, wo ich seit 3 Jahren regelmäßig im Kontakt stehe, über viele Gespräche. Es sind die einfachen Bürger, es sind die kleineren Unternehmer, es sind die Einzelhändler und es sind auch kommunale Verantwortungsträger, die, sag ich mal, auf einer ganz anderen Ebene agieren und dort meist ehrenamtlich ihre Arbeit tun, die mir genau das ganz explizit so mitteilen. Teilweise in einer Art und Weise, wo ich sagen würde, okay, jetzt müssen wir nochmal uns genau anschauen, was haben wir hier für ein politisches System und was macht ihr daraus? Aber es ist halt diese gefühlte Wahrnehmung, nicht mehr den freien Geist laufen zu lassen. Und das, finde ich, ist so bezeichnend dafür, dass Menschen, die ja auch selbstbewusst auf die Straße gegangen sind, die sich etwas aufgebaut haben, die ja auch ehrenamtlich aktiv sind, sich mittlerweile in so einer Art geistigen Korsett bewegen. Und diese Stimmung ist ja auch meiner Meinung nach repräsentativ dadurch darstellbar, dass man ja auch sagen kann, 50, 60, 70%, je nachdem, welches Thema man da heraussucht, der Leute sagen, in gewissen Bereichen kann ich meine Meinung nicht mehr frei sagen. Ich kann es nur noch im engsten Vertrautenkreis, ich kann es nur noch im Familienkreis. Wenn ich es woanders tue, dann muss ich mit den Konsequenzen leben, die zwar nicht Gefängnis bedeuten, aber die Isolation bedeuten und am Ende auch Karriereknick, Einbußen, fehlende Beförderung. Bundespolizisten könnte ich ihn nennen, habe ich viele kennengelernt auch in den letzten Jahren, auch diese ganz offensiv dabei zu sagen, man kann im gewissen Kollegenkreis sicherlich die Probleme ansprechen, aber wenn es denn zu sehr auf die politische Verantwortungsebene geht, dann wird es wirklich schwierig. Und das ist teils das genaue Gegenteil von einer freiheitlichen Grundordnung, die die Menschen auch wirklich mitnehmen soll. Ja, und das ist doch der Anspruch, den wir alle haben müssen.
So ist es, vollkommen parteiunabhängig, egal wie man jetzt zur AfD oder irgendeiner anderen Partei steht. Es ist Grundpfeiler und feste Säule der Demokratie, die Meinungsfreiheit, und zwar lückenlos zu erhalten. Und jede Person, egal welcher Partei, die daran rumschrauben will, die zum Beispiel die Delegitimierung des Staates, also die Kritik per se an Staatsangestellten und am Staatsapparat per se unter Strafe stellen wollen, während sie das wiederum als Demokratie fördernd und sichernd nennen, das ist ja schon, an sich sollte das Comedy sein, weil es ist, aber man kann nicht darüber lachen. Bezüglich diesen Themas gab es ja doch Aufruhr, und zwar von unterschiedlichsten Seiten, auch Seiten, die überhaupt nicht dem rechten Spektrum in Deutschland zugerechnet werden können, Juristen, beispielsweise ein Herr Joachim Steinhöfel, einer unserer bekanntesten Medienanwälte in Deutschland, die sich ganz klar positioniert haben nach dem sogenannten Kompaktverbot, bei dem eine GmbH einfach mal so in einen Verein umgemünzt wurde, um dann mit maskierten Personen vor dem Haus des Verlegers aufzutreten und dort alle Geräte mitzunehmen. Das ist ja gestern gekippt worden. Wie bewerten Sie das denn?
Ich bewerte das ganz eindeutig als eine heftige Klatsche für diese Bundesregierung, als ein Laufen gegen eine Wand von rechtsstaatlichen Grundsätzen, von Selbstverständlichkeiten eigentlich, die wir doch auch nochmal hier deutlich so benennen müssen. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, dass man natürlich irgendwo jetzt auch trotzdem dessen froh sein kann, dass das zumindest im Eilverfahren einmal gekippt worden ist, mag dann schon richtig sein. Aber es muss uns natürlich, und das ist die Bewertung, die ich, denke ich, stark machen will, es muss uns natürlich sorgen, dass Menschen in Verantwortung in einer Bundesregierung, so wie es Nancy Faeser ja in sehr starker Position ist, dass solche Menschen überhaupt, und da kommen wir wieder zur problematischen Haltung des Verfassungsschutzes, der ja das Kompaktmagazin mit in diese Richtung gedrückt hat, dass solche Menschen dazu übergehen, solche Taten zu vollziehen, sowas zu initiieren. Wir können froh sein, dass der Rechtsstaat und dass auch fundierte Leute, Anwälte, Herrn Steinhöfel haben Sie genannt, Herrn Vosgerau würde ich auch noch nennen, der ja auch in dem Bereich tätig ist, dass diese Menschen so selbstbewusst auftreten und auch juristisch mit ihrem vollen Gewicht und auch mit ihrer Intelligenz, so würde ich es mal nennen, dafür streiten, dass diese Demokratie nicht noch weiter Schaden nimmt. Aber diese Macht, die diese Menschen haben, diese Bereitschaft, die Deutungshoheit, nicht mehr über die politische Argumentation und den Austausch und meinetwegen auch mit dem geistigen Kampf mit der AfD zu führen, sondern jetzt so repressiv zu werden, das macht mir größte Sorgen nach wie vor. Und da bin ich auch der Meinung, da müssen wir mit allen Kräften dagegen halten und schauen, dass da Wahlen auf demokratische Art und Weise eine Veränderung beibringen.
Ja, und so wie das Volk entscheidet, so haben sich nachher die Staatsdiener eigentlich zu verhalten. Und wenn man davon spricht, dass man die Demokratie schützen möchte und im gleichen Satz aber andere Parteien verbieten möchte, das ist ja ein Oxymoron. Ich verstehe überhaupt nicht, wie da Menschen mit einer durchschnittlichen Intelligenz nicht sofort dahinter steigen. Und das ist völlig egal, welche Partei das ist. Ich kann ja nicht Parteien verbieten lassen, die von ganz normalen Bürgern dieses Landes gewählt werden, weil sie mir nicht passen und weil sie zu schnell zu groß werden. Das Ganze ist ja nicht gekommen damals, als das eine unbedeutende Partei war, sondern es kommt jetzt, wo sie eben mehr Stimmzugewinn haben. Und jetzt sucht man nach anderen Mitteln. Und wenn wir da gerade mal weiterlesen, der Verfassungsschutz selbst hat ja jüngst vermeldet, dass er bei einer zukünftigen Regierungsbeteiligung der AfD im ostdeutschen Bundesländern die jeweilige Landesbehörde des Verfassungsschutzes, Zitat, abschneiden werde von allem Informationsfluss, damit die AfD keine Informationen zur Arbeit des Verfassungsschutzes bekommen kann. Also wir sprechen davon, dass dann eine Partei demokratisch von der Bevölkerung gewählt wurde. Und dann der Verfassungsschutz, der ja jetzt gerade den gewählten, bisher gewählten Parteien untersteht, dann plötzlich sagt, nee, den unterstehen wir nicht mehr und die kriegen keine Informationen. Geht sowas überhaupt?
Also es gibt meines Wissens einen Bund-Länder-Verbund der Verfassungsschutzämter, wo alle Landesämter mit dem Bundesamt zusammen sich regelmäßig austauschen und Informationen sicherlich auch teilen. Das halte ich auch im Grundsätzlichen für notwendig und sehr sinnvoll. Es gibt da auch das sogenannte GTAZ, das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das in Berlin sitzt. Und dort werden zum Beispiel über wirklich registrierte und in Vergangenheit ja leider auch schon tätig gewordene Gefährder, meist auch aus dem islamistischen Spektrum, ausgetauscht. Und von daher würde ich es jetzt mal weniger rechtlich bewerten, dieses Vorhaben eines Informationsabschneidens, des Abschneidens eines Informationsflusses, sondern eher auf einer politisch-praktischen, sicherheitspolitischen Perspektive heraus einmal kommentieren. Wenn Sie dann vor dem Hintergrund, dass ja Leute wie Anis Amri, also Terroristen, die ganz großes Leid über unser Deutschland in Berlin gebracht haben, wenn man dann vergegenwärtigt, dass diese Informationen über solche Persönlichkeiten, über solche Typen nicht mehr ausgetauscht werden, dann ist es meiner Meinung nach nichts anderes als eine Gefährdung der Sicherheit in ganz Deutschland, weil ja gerade diese Typen, die übers Asylrecht hierher gekommen sind, häufig hochgradig mobil sind, mehrfach Identitäten haben, zwischen den Ländern hin und her gehen und dann nichts anderes im Kopf zu haben, als einer demokratisch gewählten AfD-Regierung hier den Informationsfluss abschneiden zu wollen, halte ich selbst wiederum, ich habe es eingangs erwähnt, für eine Schädigung dieser Demokratie, für eine Gefährdung dieser Demokratie und eben nicht gerade für einen Schutz unserer Verfassung und unserer Sicherheitsinteressen.
Ja, also ich würde da gerne auch mal widersprechen, Herr Tarzen, was Sie da sagen, aber ich denke, das hat nichts mit Partei oder Parteizugehörigkeit zu tun, sondern mit einem Demokratieverständnis. Und wer Demokratieverständnis hat, egal welcher Partei oder welcher Identität oder welchem Glaubensmuster er irgendwie entspricht, das hat ja damit überhaupt keine Rolle, die das spielt. Sondern grundsätzlich, wenn wir uns eine Demokratie schimpfen, dann sollten wir wenigstens so tun, als sind wir noch eine. Und was ja hier gemacht wird, das ist mein Eindruck, es läuft schon gar nicht mehr verdeckt. Das sind ja alles offen antidemokratische Vorgehen, die wir hier sehen. Also ganz offen zu sagen, nee, wenn die gewählt werden, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, völlig egal, ob das der Volkeswille ist oder nicht, ob ein großer Teil, mehrere Millionen Menschen, die gewählt haben, interessiert uns nicht, spielt keine Rolle, wir haben mit denen nichts zu tun. Das ist, da komme ich an die Grenzen meines Demokratieverständnisses. Meine letzte Frage an Sie, Herr Tarzen. Sehen Sie aktuell Themen, die von der herrschenden Politik ausgeblendet werden, auf die man aktuell kein Licht werfen möchte?
Also das entscheidende Thema, was mich persönlich als Politiker auch besonders bewegt und besonders ins Grübeln bringt, ist die Migrationspolitik. Das liegt sicherlich daran, dass ich da auch schwerpunktmäßig meine Arbeit habe. Das Schlimme ist aber, dass natürlich dieses ganze Auftreten des Verfassungsschutzes, wie ich es ja auch eingangs skizziert habe, auch mit dem Begriff der Delegitimierung, dass man immer weiter Kritik in verschiedensten Bereichen als Verächtlichmachung dann gleich aus dem Diskurs nimmt. Ich kann da nur ein Beispiel noch nennen, was ich vorhin eigentlich schon ansprechen wollte. Wenn Sie früher während der Corona-Krise von Zwangsimpfung gesprochen haben, dann sind Sie ein Verschwörungstheoretiker für den Verfassungsschutz. Und als Verschwörungstheoretiker sind sie Delegitimierer, dementsprechend sind sie dann ein Problem für diese freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dass es damals einen gesellschaftlichen Druck gab, sich impfen zu lassen, ist, glaube ich, in der Retroperspektive schwer zu leugnen. Und das zeigt aber, inwieweit schon Begriffe, sicherlich wurde nicht jedem die Spritze gegeben, aber wenn man es nicht gemacht hat, hatte man mit Konsequenzen zu leben. Und das als Zwangsimpfung zu empfinden, ist vollkommen legitim. Dass Begriffe schon irgendwie von diesem Verfassungsschutz zunehmend in Abrede gestellt werden und diese dann irgendwie auch aus dem Diskurs genommen werden. Das macht mir große Sorgen. Das ist auch im Thema Migrationspolitik zunehmend zu vernehmen. Ich hatte selbst einmal die Erfahrung mit einem höheren Beamten des Verfassungsschutzes, der mir gegenüber am Rande einer parlamentarischen Veranstaltung, nenne ich es mal, dann doch nahegelegt hat, man solle doch als AfD dieses oder jenes Buch mal bitte nicht lesen, man solle das nicht ins eigene Programm überführen, damit würde man sich ja doch zu sehr angreifbar machen. Und das ist genau diese Denkweise, ich nenne das geistiges Spießertum eines Verfassungsschutzes, der nicht mehr den Bürgern zutraut, selbst reflektiert ein Buch zu lesen und dann darüber zu streiten. Ja, das ist für mich ein solcher Hohn auf alles, was ich als junger Schüler, als Politikwissenschaftler in meinem Studium über einen freien Diskurs gelernt habe, dass ich nur noch kopfschüttelnd aus so einem Raum gehe und sage, was ist los mit diesem Mann, dass er da mir gegenüber solche Sätze bringt. Man kann natürlich über alles streiten und man muss auch nicht jedes Konzept gleich als ausgegoren oder richtig erachten, aber am Ende ist es doch gerade die Willensbildung auch auf geistiger Ebene, die gestärkt werden muss. Und mich erinnert das an ein anderes Buch, an einen Film, Fahrenheit 451, wo die Feuerwehr nicht mehr ausrückt, Brände zu löschen, sondern ausrückt, Bücher zu verbrennen. Ja, Fahrenheit 451 ist die Selbstentzündungstemperatur, wo Papier brennt. Und irgendwie hat mich das an diesen dystopischen Roman dann doch erinnert. Und ich bin der Meinung, dagegen müssen wir natürlich ganz stark uns wehren und auch eigentlich wieder dazu aufrufen, dass wir, so wie früher Rudi Dutschke im Fernsehen war, man heute auch mit geistigen Dissidenten, selbst wenn sie erstmal mit neuen Begriffen kommen, sich mit diesen Leuten mal wirklich auf einem niveauvollen Austausch zu begeben und dort halt auch entsprechend die Themen anzufassen. Und es ist ja nun mal das Migrationsthema, was ganz, ganz viele Menschen bewegt. Und es ist deshalb ein Thema, weil der Alltag der Menschen damit natürlich ständig konfrontiert wird. Wir haben es erlebt mit diesem schrecklichen Messerattentat auf Michael Stürzenberger, wo der Polizist Rufen L. ermordet worden ist. Sie selbst haben meines Wissens gerade eine Sendung über Großbritannien gemacht, wo diese furchtbare Tat gegenüber kleinen Kindern vollzogen worden ist. Es gibt so viele weitere Beispiele. Es kommen Angehörige aus Schwerin, wo die Tochter verletzt worden ist, auf mich zu, schildern mir diesen Fall, zeigen mir das Gerichtsurteil, wie heftig diese Gewalt teilweise auf unseren Straßen, auch in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile zu sehen ist. Und in einer solch fragilen gesellschaftlichen Situation, Begriffe verbieten zu wollen, Bücher aus dem Diskurs zu nehmen, den Streit darüber so einzuschränken, das ist nichts anderes als keine Ausblendung oder Vermeidung, sondern es ist die Bekämpfung von politischen Kräften, die die Deutungshoheit zu Recht in Frage stellen, weil diese Politik natürlich ganz schreckliche Folgen auf unsere Straßen gebracht hat. Und da ist nicht der einzelne Migrant schuld, da wollen wir auch gar nicht irgendwie pauschalisieren, sondern man muss die strukturellen Voraussetzungen dieser Migrationspolitik thematisieren. Da werde ich jetzt ein bisschen technisch, aber es geht halt darum, die Integrationsfähigkeit wiederherzustellen und eine geordnete Migrationspolitik so voranzubringen, dass man ganz klar unterscheidet, wer kommt da zu uns, wer hat da auch wirklich den Willen, sich einzufügen, eine Bereicherung für unser Land zu sein und wer kommt mit einem mit einem Impuls hierher, der dann eher den Sozialstaat sieht, der dann eher die individuelle Entfaltung sieht und der vielleicht auch kulturell gar nicht dazu in der Lage ist, sich hier in unsere freiheitliche Gesellschaft so einzufügen, dass man da eine gute Perspektive hat.
Ich meine, immer mehr Menschen merken das, ob sie wollen oder nicht. So langsam ist es unübersehbar, was auf unseren Straßen passiert. Wir hatten England angesprochen, Frankreich, riesige Ausschreitungen, aber ich war selber nicht Zeuge direkt der Tat, aber ich kam wenige Minuten danach auf die Königstraße bei uns in Stuttgart in der letzten Woche, als drei Männer von einem Mann aus Syrien abgestochen worden sind. Da waren die Blutlachen noch glasig am Boden, weil es noch nicht ganz getrocknet war, alles abgesperrt und so. Und ob man will oder nicht, man kommt damit in Berührung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Tarzen, für die offenen Worte. An die lieben Zuschauer, teilt das Video gerne, schreibt eure Kommentare rein. Hier sind alle Meinungen gerne gesehen. Ich werde mich auch sehr gerne mit Parteivertretern anderer Parteien auseinandersetzen. Ich bin dafür alles offen. Ich spreche mit allen Leuten. Bei uns hier auf dem Kanal gibt es auch keine Brandmauern, sondern es gibt Austausch und ein gutes Argument wird immer gehört. Ich danke Ihnen.